Wir Producer haben uns heute passend zu eurer anstehenden Sommerpause was überlegt. Ihr dürft erstmal was spielen. Und zwar habt ihr 15 Sekunden Zeit. Nennt mal Dalli Dalli alle Hunderassen, die euch einfallen. Dalli Dalli.
Chesapeake Retriever.
Schäferhund.
Berner Senn.
Dobermann.
Scotland Terrier.
Ciao Ciao.
Magier Wischler.
Beagle.
Weimaraner.
Deutschkurzhaar.
Labby.
Dogge.
Goldie.
Rauhardackel.
Witchback. Ende.
Das waren 15, also 15 Punkte.
So, und was machen wir jetzt damit?
Noch ein Spiel.
Oh ja.
Nee, jetzt mal mit der Sendung anfangen.
Na, wir sind doch schon mittendrin.
Genau, und ich hätte auch noch was, das direkt zu unserem heutigen Thema passt, und zwar alles, was Hunde in einer Kanzlei so tun können.
Oh, da fällt mir gleich ein, Ablage.
Ablage P vor allen Dingen,
ja,
oder?
Ja, oder Staubsauger ersetzen.
Und sie könnten den Fußboden säubern.
Und die Pflanzen wässern. Das Praktische dabei ist, das wird auch gleich gedüngt.
Und ganz, ganz wichtig, entstressen mit ganz hohem Kuschelfaktor.
Und natürlich an die bewegte Pause erinnern. Also spricht eigentlich ganz schön viel dafür, dass der College Hund eingestellt wird.
Nemo, gute Nachricht, du hast den Job.
Steuern mit Recht. Der DATEV Podcast. Mit Constanze Elter und Carsten Fleckenstein.
Okay, dein Hund hat den Job. Und was sind jetzt seine Aufgaben? Oder warte, bevor wir darauf eingehen, was es mit Kanzleihunden auf sich hat, klären wir doch erstmal, was ist ein Bürohund?
Und da hätte ich tatsächlich eine Definition zu bieten.
Ein Bürohund ist ein Hund, der durch seinen Menschen unter adäquaten Bedingungen als Teammitglied mit in das Büro bzw. in eine büroähnliche Umgebung mitgenommen wird.
So sagt es der Bundesverband Bürohund e.V. Der Hund wird nämlich zum Bürohund
oder zum Kanzleihund,
wenn er in einem Büro oder in einem büroähnlichen Umfeld, also vielleicht auch so wie hier, seine positive Wirkung entfalten kann. Der Bürohund verfügt über die Kompetenz, so heißt es, entspannt mit Menschen und Artgenossen umzugehen.
Aber Halter müssen ja wohl auch für die Sicherheit sorgen.
Absolut. Und natürlich dafür, dass die Bedürfnisse des Hundes, wie auch die der anderen Menschen und natürlich auch anderer Hunde, die da möglicherweise sind, oder auch anderer Tiere im Büro erfüllt werden.
Und neben dem guten Hund-Halter-Verhältnis braucht es daher auch Kenntnisse über den richtigen Umgang mit Hunden und natürlich auch mit Menschen. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, in gut einem Fünftel aller Haushalte in Deutschland leben Hunde. 10,5 Millionen Hunde als Haustiere. Und jetzt überleg mal, jeder zweite Hundebesitzer würde seinen Hund mit auf die Arbeit nehmen. Da wäre richtig was los. Vielleicht wäre da auch ein bisschen zu viel los.
Ja, und vor allem, darf ich das eigentlich überall so ganz grundsätzlich? Und habe ich möglicherweise auch einen gesetzlichen Anspruch? Weiß ich ja nicht. Wenn ich einen Hund habe, darf ich dann den immer mitbringen, damit es mir auf Arbeit gut geht? Quasi so als Teil der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers, könnte ja sein.
Der Fürsorgepflicht? Naja, das finde ich jetzt ein bisschen arg weit
hergeholt. Naja, aber mir geht's gut, wenn ich einen Hund dabei habe. Also, wie gesagt, das ist schon klar. Aber es gibt ja, um dann jetzt doch mal etwas ernster zu werden, gibt es ja tatsächlich Unterschiede, ob es jetzt ein Assistenzhund ist, also beispielsweise ein Blindenführhund oder ein PTBS-Hund.
PTBS müssen wir vielleicht kurz übersetzen, posttraumatische Belastungsstörung.
Der darf grundsätzlich immer mit. Oder aber, ob es ein normaler Hund ist, der jetzt keinem besonderen Job bei seinem Menschen nachgeht, der darf dann eben nicht überall dabei sein.
Aber der Nemo hier, der darf zumindest hier im Studio sein.
Aber bei uns im Büro geht's eben nicht und in so manche Kanzlei kann man seinen Hund möglicherweise auch nicht mitbringen. Und deswegen reden wir heute drüber, Kanzleihunde, who let the dogs in?
Fragen wir doch zunächst bei den Juristen nach, ob Hunde in die Kanzlei dürfen oder nicht. Da hat der Hamburger Rechtsanwalt Ingolf Kropp eine ganz klare Antwort.
Darauf gibt es ein klares Jein, weil der Arbeitgeber letztendlich entscheidet, ob ein Hund gestattet wird oder nicht oder generell Tiere gestattet werden. Das heißt, er bestimmt das sogenannte Ordnungsverhalten im Betrieb. also das betriebliche Zusammenwirken, das Zusammenleben. Der Arbeitgeber kann Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleistung nach billigem Ermessen bestimmen. Das ist eine sehr spannende Formulierung, das billige Ermessen, weil diese Formulierung oder diese Regelung den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und auch die Angemessenheit von Entscheidungen und Handlungen bestimmt.
Mit Rechtsanwalt Kropp haben wir schon mal ausführlich über die rechtlichen Bedingungen von Bürohunden gesprochen. Mehr dazu in unserer Folge von damals, da könnt ihr gerne noch mal reinhören. Wir stellen den Link in die Shownotes.
Jetzt ist es aber so, dass es dann doch gar nicht so ungewöhnlich ist, den Hund am Arbeitsplatz dabei zu haben. Heute habe ich mal ein paar Fakten mitgebracht.
Ist nicht wahr.
Doch, zwar keine Studie, weil da bist ja du für zuständig normalerweise, aber ich habe was anderes. Ich habe einen offiziellen Beschluss des Senats Berlin gefunden. Da sollen Hunde Mitarbeiter in die Behörden locken.
So weit wirkt sich der Fachkräftemangel schon aus. Ich finde das krass.
Naja, guck mal, die haben 7000 offene Stellen, die sie noch nicht besetzen konnten. Und da muss man schon auf Ideen kommen. Und ich finde die Idee gar nicht schlecht. CDU und SPD haben deswegen in einem Antrag verlangt, dass der Senat eine Musterdienstvereinbarung für Bürohunde erlässt. Und so haben die Berliner Regierungsparteien das Ganze begründet.
Unter den richtigen Bedingungen können Hunde im Büro die Arbeitssituation verbessern. Sie können zum Beispiel mit kleinen Pausen für eine längere Konzentrationsfähigkeit, für mehr Bewegung und unter Umständen für mehr Kontakt zwischen den Mitarbeitenden sorgen. Die Möglichkeit zu Bürohunden im Amt oder im landeseigenen Unternehmen kann den öffentlichen Dienst als Arbeitgeber attraktiver machen.
In der Vergangenheit, also die haben das anscheinend schon mal früher probiert, aber da hat der Senat immer dagegen gehalten mit einer ganzen Liste von Gründen, also Tierhaarallergien, Ängste und Antipathien gegenüber Hunden. Störungen des Arbeitsablaufs durch lautes Bellen oder tobende Tiere und natürlich der Geruch und dass es vielleicht auch keine Auslaufmöglichkeit gibt. Diese vorgeschlagene Musterdienstvereinbarung soll das Mitbringen von Hunden in Senats- und Bezirksverwaltungen regeln und zudem soll eine Positivliste mit Gebäuden des Landes Berlin erstellt werden, in denen die Vermieter grundsätzlich grünes Licht für Vierbeiner geben.
Und?
Wie jetzt und?
Ja, was ist draus geworden?
Ach so, wir sind ja brandaktuell. Der Senat hat tatsächlich Anfang Juli den Antrag beschlossen. Das heißt, die Mustervereinbarung wird in 6 Monaten vorliegen. Es gab übrigens auch schon Pilotprojekte in einigen Berliner Bezirksämtern und das hat anscheinend ganz gut funktioniert.
Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das ein gutes Vorbild ist. Ich verstehe schon, dass Arbeitgeber sich attraktiv machen wollen von wegen Fachkräftemangel. Und dann haben die aber möglicherweise auch was erkannt. Und zwar, wie man Arbeitnehmer mit Hund anlocken kann.
Ja, jam, jam, Leckerli für alle.
So ungefähr. Nee, nicht mit Leckerli, sondern dadurch, dass man einen ganz essentiellen Mangel befriedigt. Aber du kannst uns allen ja, die wir keine Hunde haben, mal erklären, was das eigentlich für eine Not ist, welche Probleme ihr da habt.
Also du meinst, wenn man den Hund dann nicht mitbringen kann, was das dann für eine Not ist. Das ist insofern problematisch, wenn du jetzt zum Beispiel Vollzeit berufstätig bist und du willst den Hund nicht so lange alleine lassen. Das ist ja zum einen generell nicht so gut für soziale Lebewesen wie Hunde und zum anderen kann nicht jeder Hund gut lange oder überhaupt allein bleiben. Und es kann natürlich auch sein, dass dich das als Besitzer total stresst, wenn du von deinem Hund getrennt bist. Außerdem können sich ja auch deine persönlichen Umstände mit der Zeit ändern. Also du hast irgendwann einen Hund bekommen und dann hast du aber möglicherweise den Job gewechselt und du durftest es früher und darfst es jetzt nicht mehr. Oder dein Partner kann sich nicht mehr kümmern oder man ist umgezogen oder was auch immer. Oder die Betreuungslösung, auf die du gesetzt hast, fällt weg. Oder ja, gibt es ganz viele Gründe.
Ja, ein schönes Beispiel war ja auch Corona. Da haben sich ganz viele einen Hund zugelegt und dann mussten sie wieder ins Büro. Das alles kann aber streng genommen nicht das Problem des Arbeitgebers sein. Also, um bei dem Beispiel vom Fachkräftemangel zu bleiben, hilft euch das auch etwas?
Wenn du dann damit meinst, dass Hunde auch noch nicht in der Normalität von Büros und Kanzleien angekommen sind, absolut, unterschreibe
ich
sofort.
Genau, so meine ich das, ja.
Wir haben unter anderem mit Elena Hess gesprochen. Sie ist bei der Treuhand Heidelberg Steuerberatungsgesellschaft zuständig für HR und sie hat bei so einigen Bewerbern positive Erfahrungen in dieser Hinsicht gemacht.
Meistens haben die einfach sehr leuchtende Augen, wenn sie hören, dass Hunde im Büro sind. Das ist meistens der erste Schritt. Und ich kann mich an eine Bewerberin erinnern, die eben auch erzählt hat, dass sie einen Hund hat und dass es für sie ein Anreiz sei, dass sie ihn auch mal mitbringt.
Daher entsteht immer öfter die Idee, den Hund am Arbeitsplatz zu erlauben. Allerdings, wenn ich jetzt einen Hund mitnehme, mit dem ich morgens, was weiß ich, 5 Minuten rausgehe und den ganzen Tag dann im Büro sitzen lasse, das kann es ja auch nicht sein.
Das wird überhaupt nicht funktionieren. Du brauchst immer auch einen Plan B für eine Betreuung.
Ja, das auf jeden Fall. Aber jetzt mal ehrlich, Hunde in der Kanzlei, geht das? Klappt das mit den Mandanten? Ist vielleicht ja auch dort nochmal ein bisschen spezieller oder eben vielleicht auch nicht. Markus Bayer ist Coach und er ist vor allen Dingen Vorsitzender des Bundesverbands Bürohund und er führt solche Diskussionen nicht zum ersten Mal.
Was haben denn hier Tiere in der Kanzlei zu suchen? Das hören wir seit 10 Jahren. In den ersten Monaten hat uns das noch echt schockiert, weil wir keine Antwort hatten und überhaupt nicht verstanden, was die Menschen sich vorstellen. Da mussten wir lernen, dass wir Menschen mit Fakten eher nicht zu überzeugen sind. Und dann haben wir die zweite Phase unseres Learnings begonnen. Wir haben mit Neurowissenschaftlern, Psychologen, Psychiatern gesprochen und immer wieder eine Frage gestellt. Wie treffen wir Menschen eigentlich Entscheidungen? Fakten schlagen in der Regel nicht emotionale Überzeugung. Das ist die wirkliche Herausforderung.
So ein Verband für Bürohunde, der nimmt Menschen also die Angst, die auf der Vorstellung beruht, dass alle gleich sterben, wenn ein Hund im Büro ist. Überraschung, Überraschung, dem ist gar nicht so.
Nee. Naja, der Verband macht halt Vorteile und Chancen deutlich, die sich durch Hunde auftun. Die, das muss man ja auch mal sagen, die begleiten uns ja seit mindestens 30.000 Jahren. Also so uns als Menschheit, wenn auch leider nicht ins Büro oder zumindest nicht überall.
Ist schon eine ganz schön lange Zeit. Also, der Verband will mehr Wertschätzung für Hunde in die Bevölkerung tragen. Er hilft bei der Integration im Arbeitsleben und der Verband unterstützt Arbeitgeber, die Bürohunde erlauben, zum Beispiel, indem er deren Jobangebote auf der eigenen Webseite veröffentlicht.
Die feiern das also?
Ja, im Grunde schon, weil auch Fakten nicht überzeugen, also zumindest nicht wirklich oder ausschließlich, sondern Emotionen dafür verantwortlich sind. Vielleicht kommen wir aber trotzdem mal mit den 3 naheliegendsten Vor- und Nachteilen um die Ecke.
Aber dann sag mal, ich bin gerade etwas abgelenkt, weil mein Hund jetzt ständig unterkuschelt ist hier. Ich muss so ein bisschen hier runtergehen. Aber dann sag mal, dann gebe ich dir mal das Wort aus deiner Sicht. Was meinst du, welche Vorteile könnten Hunde denn in der Kanzlei haben?
Naja, also zuerst mal fällt mir ein Mitarbeiterbindung und zwar für all diejenigen, die Hunde mögen bzw. Tiere mögen und die es auch wertschätzen, wenn der Arbeitgeber auch Tiere mag. Dann zweitens die positiven Einflüsse auf die Gesundheit und drittens Motivation, würde ich jetzt einfach mal sagen.
Aber Motivation, ne, das ist ein gutes Stichwort. Mach mal ein Experiment und stell dich mal in eine Gruppe von Menschen, die du jetzt noch nicht kennst. Und dann sag mal, möglichst ohne Mimik, einfach nur das Wort Hund. Und dann guck mal in die Gesichter, dann siehst du nämlich sofort...
Ja, dass bevor die Ratio überhaupt einsetzt, hat schon jeder seine Entscheidung auf emotionaler Basis getroffen.
Genau.
Die ja in der Regel aus der Vergangenheit, aus den Prägungen kommt, sei es in der Kindheit gewesen oder sei es im jugendlichen Alter gewesen.
Und manche werden dann lächeln.
Und die werden sagen, cool, da ist jemand, mit dem ich mich unterhalten könnte. Und die anderen wiederum, die werden ängstlich, unsicher und vielleicht auch angewidert schauen.
Und da kommt einem dann sofort die Frage in den Kopf, und was ist mit Allergikern?
Weiß ich nicht, was ist mit Allergikern? Keine Ahnung. Aber ja, du hast schon recht, irgendwie ist das total verlinkt in den Hirnen von uns Menschen. Hund? Ja, aber was ist mit Allergikern? Also ist ein gutes Stichwort jetzt auch die Allergie. Da kommen wir vielleicht nämlich darüber mal zu den Nachteilen und die weißt vielleicht du besser als Hundebesitzerin.
Also da fallen mir 3 Schlagworte immer ein und zwar tatsächlich Allergie, Schmutz und auch Angst. Und der Hund sorgt natürlich für Stress bei Leuten, die mit Hunden nicht so gut können.
Und in der Treuhand Heidelberg Steuerberatungsgesellschaft kennen sie beide Seiten sehr gut, die engagierten Hundebesitzer. Und die Leute, die Angst vor Hunden haben. Aber man hat einen guten Weg gefunden. Es gibt mittlerweile 7 Bürohunde, verteilt natürlich auf die verschiedenen Standorte, nicht alle in einem. Und Steuerberater Luis Metz entschied sich irgendwann auch für einen Hund. Trotzdem blieb die Frage, wie soll man das im Alltag überhaupt hinbekommen?
Meine Frau kann ihn auch nicht mit ins Büro nehmen. Die kann natürlich auch mal im Homeoffice arbeiten. So, was macht man dann die anderen Tage? Und ja, dann war das für mich eigentlich relativ schnell klar, dass ich den Hund gern mit ins Büro nehmen möchte. Natürlich mussten wir das am Anfang testen, funktioniert das alles, aber das hat sich alles super entwickelt.
Für Hund und Halter natürlich schon, aber für andere Mitarbeiterinnen musste es sich erstmal so ein bisschen zurechtruckeln. Wir hatten ja gerade schon Elena Hess gehört, die HR-Verantwortliche in der Kanzlei. Sie war noch nie so wirklich tierbegeistert und hatte zudem auch immer schon Angst vor Hunden.
Also am Anfang war es schon so, dass ich vielleicht auch tendenziell vermieden habe, dem Hund einfach so über den Weg zu laufen. Aber ich glaube, wir haben beide gelernt. Also ich habe gelernt, dass mir gar nichts passiert und sie hat gelernt, dass sie von mir nicht viel erwarten kann. Also sie kommt dann immer einmal auf mich zu, versteht, glaube ich, relativ schnell, wer da ist und dann dreht sie einfach direkt wieder um. Und seit ich das weiß, funktioniert es etwas besser.
Es braucht also vielleicht sowas wie in Städten auch Hundefreilaufzonen, wo Hunde eben erlaubt sind und sozusagen Hunde-No-Go-Zonen. Bei der Kanzlei von Steuerberater Metz haben Sie sich dafür eine gute Lösung überlegt.
Unser Bürogebäude ist über verschiedene Etagen und da kann sich der Hund jetzt auf unserer Etage frei bewegen.
Sagen wir es mal so rum. Er taucht jetzt nicht einfach so in meinem Büro auf, worüber ich ganz froh bin.
Das ist jetzt aber nicht unten am Empfang, sondern das ist oben. Da kommen in der Regel auch keine Mandanten hin und da läuft sie ja, nach Lust und Laune rum, wobei sie meistens bei mir liegt.
Aber klar, wenn ich vom Herrn Metz ins Büro will, dann komme ich nicht an dem Hund vorbei sozusagen.
Sie weiß natürlich inzwischen auch, wann der Hund im Büro ist.
Also es ist jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit daran denke, dass ja vielleicht ein Hund hier sein könnte und ich schon mit Bauchschmerzen zur Arbeit gehe, das auf gar keinen Fall. Es stresst mich eher dann, wenn ich ihn nicht erwarte. Also wenn ich zum Beispiel gerade morgens ins Büro komme, vielleicht noch bei uns im Sekretariat an den Postfächern unterwegs bin und dann kommt plötzlich der Hund rein, dann zucke ich vielleicht schon nochmal zusammen. Aber ansonsten ist das kein Stresserleben mehr für mich.
So, jetzt ist der Hund da, gut untergebracht. Jetzt kann er ja auch mal was arbeiten.
Ja, aber es ist ja wirklich so, wenn die Rahmenbedingungen passen, profitieren alle Seiten davon. Also die Kanzlei, die Angestellten und die Hunde selbst.
Und wir hatten das ja schon eingangs, die Hunde kannst du auch für dich werben lassen. In HR-Begriffen ausgedrückt, das wirkt sich positiv beim Aufbau der Arbeitgebermarke aus. Also es verbessert dein Image.
Klar, kannst du auch Marketing mit betreiben. Da hängst du den Hunden ein Schild um. Nein, ich kenne eine Kanzlei, die bindet die Hunde tatsächlich in die Social-Media-Arbeit mit ein. Also das heißt, die stellen die Kanzleihunde und andere Kanzleitiere davor. Das erhöht die Anzahl an Likes und Kommentaren und wirkt sich natürlich auch auf die Reichweite aus.
Ja, und damit natürlich auch auf die Sichtbarkeit, zum Beispiel deine Stellenanzeigen. Das steigert wiederum, haben wir schon erwähnt, die Motivation, erleichtert damit auch das Teambuilding. Und wer als Unternehmer seine Angestellten gerne im Büro sieht, kann davon dann ebenfalls profitieren.
Also wir haben da insbesondere eine Kollegin, die richtet sogar ihre Bürotage mittlerweile nach der Anwesenheit von meinem Hund. Und dann kann ich mir natürlich auch mittags mal den ein oder anderen Spaziergang sparen.
Der Hund fungiert sozusagen als Brücke zwischen den Kolleginnen und Kollegen.
Weil das verbessert ja auch einfach die Kommunikation. Denn die Leute kommen ja nicht nur einfach und sagen dem Hund Hallo, sondern bleiben auch da und man unterhält sich viel mehr.
Ja, und nicht zuletzt die positiven Einflüsse auf die Gesundheit, will ich auch nochmal wiederholen. Das sorgt natürlich für einen niedrigeren Krankenstand.
Wie war das nochmal? Dogs in statt Burnout?
Ui, naja, weiter. Warum Hunde Stress abbauen können, das hört ihr in unserer
Faktenbox.
Im Grunde geht es wie immer um Hormone. In diesem Fall um den Botenstoff Oxytocin, umgangssprachlich auch als Bindungs- oder Kuschelhormon bezeichnet. Es fördert positive soziale Beziehungen und zwar bei allen Säugetieren. Oxytocin sorgt dafür, dass die Nähe zu Bindungspartnern und Körperkontakt sich gut anfühlen, dass sie keine Angst auslösen. Das führt unter anderem dazu, dass der Blutdruck sinkt und das Stresshormon Cortisol heruntergefahren wird. Das Glückshormon Dopamin wird freigesetzt, und zwar nicht nur im Körper der Menschen, sondern auch im Körper der Hunde. Oxytocin wird ausgeschüttet bei vielen positiven sozialen Interaktionen, beispielsweise bei Berührungen wie das Umarmen von Freunden oder eben auch beim Streicheln von Hunden.
Aber so einfach, wie das jetzt alles klingt, ist es dann doch nicht.
Nämlich, nur weil der Hund kommt, sind ja jetzt nicht auf einmal alle total entspannt. Oder vielmehr noch, der Hund ist nicht einfach jetzt so ein Instrument des betrieblichen Gesundheitsmanagements.
Oh, da fällt mir ein, haben wir übrigens auch eine Folge zugemacht. Da könnt ihr gerne nochmal rein.
Ja.
Ja, zugegeben, sagen wir auch andauernd.
Aber im Ernst, Hunde sollten nicht ausschließlich als Antistress-Allheilmittel gesehen werden.
Es gibt drei Welten. Die Welt 1 ist der Arbeitgeber, die Welt 2 sind die Mitarbeitenden und die Welt 3 sind die Hunde. Es darf niemals zu Lasten einer dieser Welten gehen und überhaupt nicht zu Lasten der Hunde. Die können sich am Ende nicht wirklich frei entscheiden, ob sie jetzt mit ins Büro latschen wollen oder nicht. Diese Welt, die braucht unsere Aufmerksamkeit. Und für das psychische und das physische Wohl des Hundes ist vollumfänglich zu 100% sein Mensch verantwortlich. Und dann am besten über Regeln organisiert auch alle anderen Mitarbeitenden.
Aber Hunde können trotzdem ebenfalls profitieren.
Zuerst mal sind sie nicht Kevin.
Wieso Kevin? Oh nee, ich ahne fürchterlich.
Sie sind nicht allein zu Hause.
Oh je, das ist ja heute eine Folge, du. Naja, weiter.
Das heißt, das hat wiederum positive Auswirkungen auf die Gesundheit des Hundes und stärkt natürlich auch die Bindung zwischen Halter und Hund, weil man ja noch mehr Kontakt miteinander hat.
Und apropos Kontakt, Hunde, die sonst vielleicht nicht so viele Kontakte haben, also mit anderen Hunden natürlich, oder eben nur bestimmte, können ebenfalls besser sozialisiert werden. Und natürlich müssen sie bestimmte Grundkommandos lernen und können, das ist ja auch nie verkehrt.
Jetzt ist aber nicht alles heile Welt, sondern es muss sich gekümmert werden, damit das funktioniert und Nachteile nicht auftreten bzw. gering bleiben.
Bleiben wir doch direkt mal bei den Hunden. So wie es Hunde gibt, die ja nicht gut allein sein können, gibt es natürlich auch welche, für die so ein Büro mit all den Menschen komplett Stress ist. Oder eben die Geräusche und Gerüche oder die fremde Umgebung.
Ja, und stell dir mal vor, als Arbeitgeber hörst du unsere Podcast-Folge und sagst, okay, wir müssen etwas gegen Stress und möglichen Burnout tun. Also lass uns Hunde in der Kanzlei erlauben. Das kann auch richtig nach hinten losgehen, erzählt der Vorsitzende des Bundesverbands Bürohund Markus Bayer.
Die andere Seite zeigt, je stressbelasteter ein Gehirn ist, und das gilt für alle, egal welche Funktionen die Menschen haben, desto weniger ist es bereit, über Veränderungen nachzudenken. Oh Gott, noch eine Veränderung und jetzt laufen hier die Köter rum. Die sind doch bekloppt, die das entschieden haben.
Deshalb ist für solche Veränderungen ein, wie sagt man so schön, Change-Prozess, also auf jeden Fall wichtig.
Naja, auf jeden Fall musst du dir vorab Gedanken machen, wie du diese Veränderungen in die richtigen Bahnen lenkst.
Also denk nur mal dran, dass ja der Hund nicht nur daheim Aufwand macht, das macht er ja dann auch in der Kanzlei.
Und Steuerberater Metz nennt den Klassiker.
Natürlich, wenn es jetzt geregnet hat und ich war mit dem Hund draußen, das riecht man schon auch mal. Aber solange es nur in meinem Büro riecht, ist das in Ordnung.
Hundebesitzer nehmen diese Gerüche ja anscheinend anders oder manchmal auch gar nicht wahr. Aber du brauchst in jedem Fall Regeln oder irgendwie eine Art Übereinkunft.
Nicht nur für den Hund, sondern vor allem für die Menschen. Luis Metz meint, dass es nicht immer gleich ein Vertrag sein muss.
Ich denke, man muss da einfach mit gesundem Menschenverstand dran gehen. In Mannheim zum Beispiel ist jetzt eine Kollegin, die hat sich auch einen neuen Hund angeschafft. Die hat es natürlich vorher gefragt, ist das alles in Ordnung? Und die hat ihrem Hund dann so einen Käfig hingestellt, einfach als Rückzugsort, wo er erstmal rein kann. Der war dann auch zugemacht, einfach, dass er sich erstmal an den Ort gewöhnt. Und ich denke, das ist sicherlich eine gute Herangehensweise.
So eine Box für den Hund oder vielleicht auch so ein Gitter rund um die Ecke, wo er ruht, ist sicher sinnvoll, vor allen Dingen zu Beginn, wenn er damit anfängt, ins Büro zu gehen.
Wichtig ist dabei auf jeden Fall, dass der Hund artgerecht untergebracht und versorgt wird, also zum Beispiel ausreichender Platz für den Hund gegeben ist.
Am besten auch nochmal einen Blick in die Tierschutzhundeverordnung werfen, vor allem wenn man Regeln für die Kanzlei aufstellen möchte.
Das verlinken wir euch auch in den Shownotes.
Da steht eine ganze Menge zu lesen drin. Ich will aber nochmal kurz was zu den Boxen und Co. sagen. Also Hundeboxen können durchaus sinnvolle Rückzugsorte sein, wenn die Tiere selbst entscheiden können, wann sie diese aufsuchen und auch wieder verlassen.
Es gibt aber noch eine ganze Menge mehr, worüber man sich Gedanken machen sollte, bevor der erste Hund in die Kanzlei einzieht. Zunächst, und das ist, glaube ich, ganz einleuchtend, sollte man sich erstmal und natürlich auch den Hund auf die Kanzlei vorbereiten. Also haben sowohl Hundehalter als auch Arbeitgeber einige To-Dos. Fangen wir mal mit Hund und Halter an.
Also ein paar Sachen, glaube ich, sollten selbstverständlich sein. Dass der Hund alle notwendigen Impfungen hat und natürlich sollte eine Haftpflicht für das Tier vorhanden sein, falls doch mal was schief geht.
Haftpflicht ist ein gutes Stichwort, denn wie das schon bei Maulkorb- und Leinenpflicht in den deutschen Bundesländern verschieden ist, so ist das auch mit der Versicherungspflicht. Das heißt, in manchen Ländern ist die Hundehalterhaftpflicht allgemein vorgeschrieben und zwar für alle Hunderassen. Zum Beispiel in Hamburg, Niedersachsen oder Thüringen. In anderen Bundesländern wiederum, wie Bayern, Hessen oder Baden-Württemberg, nur dann, wenn es sich um eine Hunderasse dreht, die das Land als gefährlich einstuft oder wenn der Hund ein aggressives Verhalten zeigt. Welche Hunderassen jetzt als gefährlich eingestuft werden, das ist auch wieder von Bundesland zu Bundesland verschieden. Einzig Mecklenburg-Vorpommern hat bisher keine Verpflichtung zur Hundehalterhaftpflicht. Sinnvoll ist sie dennoch, wie du ja gerade gesagt hast, es kann immer mal was passieren.
Und das muss ja nicht sofort die Keilerei mit dem anderen Bürohund sein, sondern es kann ja auch einfach sein, dass der Hund irgendwie, ja,
was kaputt macht
aus Versehen.
Genau. Und wer jetzt dazu mehr wissen will, da stellen wir natürlich die Infos auch in die Shownotes.
Der Hund, der sollte, das haben wir ja schon gesagt, die Grundkommandos beherrschen und Ruhe gelernt haben. Ich glaube, das ist fast noch wichtiger im Büro, also sprich auf seinem Platz bleiben können, auf seiner Decke. Manche Hunde und beziehungsweise Halter haben ja vielleicht auch eine Begleithundeprüfung absolviert oder was Vergleichbares. Aber es muss halt schlicht und ergreifend auch im Büroalltag funktionieren, denn das ist ja vielleicht auch für den Hund eine ungewohnte Situation.
Was sind geeignete Hunderassen?
Ich glaube, da gibt es grundsätzlich keine Einschränkungen. Ich glaube, das hängt eher vom Individuum ab, also vom Hund, auch vielleicht vom Halter, aber natürlich auch vom Hund und von der Erziehung. Und du solltest deinen Hund gut kennen. Du solltest die Körpersprache lesen können und vielleicht auch deinen Kolleginnen und Kollegen den einen oder anderen Hinweis dazu geben. Aber letztlich bist natürlich du als Hundehalter verantwortlich am Ende. Und wenn du merkst, es passt jetzt für deinen Hund nicht, es geht ihm nicht gut damit oder er fühlt sich unwohl, dann am besten doch lieber zu Hause lassen.
Ja, es ist wahrscheinlich auch tagesformabhängig, so wie das eben bei uns Menschen auch ist.
Ja, wobei wir nicht einfach dann zu Hause bleiben können, wenn wir sagen, heute haben wir keine Lust zu arbeiten.
Naja, mit Homeoffice
ja,
bleibst du zu Hause, arbeitest trotzdem.
Ja, so, da, ja, das stimmt dann wiederum. Und apropos Unwohlsein, das fällt mir gerade noch ein, also ganz grundsätzlich gleich, ob jetzt Hunde mit in die Kanzlei dürfen oder nicht. Da sollte man vielleicht auch drüber nachdenken, wie man damit umgeht, wenn jetzt der Hund krank ist oder zum Tierarzt muss.
Und da bietet sich ja dann auch mobiles Arbeiten an, dass das alles möglich macht. Umgekehrt sollte es auch für den Umgang zwischen Hund und Kolleginnen und Kollegen Regeln geben, beziehungsweise man sollte es zumindest mal angesprochen haben und sich auf etwas geeinigt haben, ob man jederzeit oder ab und zu oder gar nicht anfassen darf.
Klar, die Angestellten müssen sich dann auch etwas disziplinieren.
Nemo, komm mal her. Du musst jetzt... Denn der Hund verlockt natürlich dazu, ständig mit ihm zu spielen, zu kuscheln, gell, Nemo? Ja, guter Hund. Hier nochmal Bauchi kraulen. Oh, schön.
Hallo, ihr zwei. Können wir dann vielleicht mal weiterarbeiten? Du hast ja schon vor der Aufnahme mit ihm gekuschelt, Gott
ja,
weiß wie lang.
Aber wenn dein Hund so unterkuschelt ist, das ist ja schon ein Fall für den Tierschutz. Sei froh, dass ich dafür nichts berechne.
Das ist jetzt auch so der Klassiker. Ne? Es gibt ja auch Menschen, ich will da ja keinen angucken, die so total verknallt sind dann in so einen Hund und dann da Leckerchen reinwerfen oder in diesem Fall ihr Käse ohne Ende, ohne dass es der Mensch weiß. Hier kann ich das ja noch alles kontrollieren.
Hast schon recht, man sollte zumindest klären, ob die Kolleginnen und Kollegen den Hund spazieren führen dürfen oder eben füttern.
Ja, Louis Metz, der hat damit auch erst so seine Erfahrungen machen müssen.
Irgendwann war unser Hund einfach, keine Ahnung, 2-3 Kilo schwerer. Und wir haben uns gewundert, wo kommt das denn eigentlich her? Bis wir irgendwann mal festgestellt haben, ja, die geht halt hier reihum und holt sich die ganze Zeit die Leckerlis ab. Und als wir das dann wussten, haben wir einfach das Abendessen reduziert. Dann ist das auch alles okay. Aber so ein No-Go wäre jetzt, wenn einfach alles Mögliche gefüttert wird, was halt im Zweifel auch gar nicht für einen Hund gemacht ist und der Hund dann Probleme bekommt.
Und was, wenn jetzt mehrere Hunde in der Kanzlei sind?
Also ich würde sagen, erstmal draußen begegnen lassen, also ganz normal, ein bisschen spazieren gehen an der Leine und dann kennenlernen lassen, also Hundewesenlogik nenne ich das jetzt mal.
Bei dem besagten Hund in Mannheim haben wir halt einfach geschaut, dass wir erstmal einfach zusammen draußen spazieren gehen und nicht den Erstkontakt in der Kanzlei zustande kommen lassen, ja, weil da ist dann vielleicht schon das Revier von dem einen.
Das waren jetzt schon viele To-Dos für die Hundehalter. Kommen wir mal zu den Arbeitgebern bzw. zu den Kanzleien. Wenn Hunde ins Büro dürfen, ist auch die ein oder andere Überlegung empfehlenswert, zum Beispiel was die Räume betrifft, sagt Coach Markus Bayer.
Wenn ich es nun baulich von der Architektur meiner Büroflächen hinbekomme, dass ich bestimmte Bereiche als hundefrei definiere und am besten das alles schriftlich, wir empfehlen je nach Größe des Unternehmens, am besten mit einer Betriebsvereinbarung, und dann kann ich eben klare Regeln definieren. Zum Beispiel hundefreie Zonen. Ich kann, wenn ich zwei Fahrstühle habe, den einen als hundefrei und den anderen als hundegenehmigt definieren. Ich kann vereinbaren, dass der Hund auf den Wegen, also Fluren und Treppenhäusern, angeleint sein muss.
Eventuell muss man ja auch die Genehmigung des Immobilienbesitzers einholen, je nachdem, wie und wo das Büro gelegen ist. Und ganz wichtig, die Küche, die muss natürlich hundefrei sein. Ne?
Sonst ja, ist das Essen weg. Aber für solche Fälle gibt es Musterrahmenverträge, an denen man sich entlanghangeln kann. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und sowas bietet der Bürohundverband an. Oder man wendet sich direkt an einen Juristen. Und je größer ein Unternehmen ist, desto wichtiger ist es, dass das schriftlich ausgearbeitet wird. Es gibt so eine Faustformel, bei der heißt es, so ab 40 Mitarbeitern sollte es wirklich schriftlich verfasst werden und vorab auch ein Konzept erstellt werden.
Wenn man jetzt weniger Angestellte hat, dann kann man sich auch einfach mal zusammensetzen und sagen, so, wir haben uns überlegt, dass es sinnvoll wäre für alle Beteiligten, wenn wir künftig Hunde im Büro bzw. in der Kanzlei erlauben.
Es ist ja auch gut für die mentale Gesundheit. Und bei so einer Besprechung kannst du auch direkt mit allen überlegen, ob das für alle okay ist, beziehungsweise ob noch irgendetwas geregelt werden sollte, damit jeder, ich sag mal, fein damit ist. Worauf man juristisch bei solchen Regeln achten sollte, dazu nochmal Rechtsanwalt Ingolf Kropp.
Gibt es keinen Betriebsrat, dann kann sicherlich der Arbeitgeber quasi wie eine Hausordnung Regularien aufstellen, an denen sich die Arbeitnehmerschaft zu halten hat. Das heißt, da können natürlich Regeln aufgestellt werden. Ob ein Arbeitgeber das will, wenn er so etwas aufstellt, dann schafft er Kriterien, an denen er sich festhalten lassen muss und aus denen er nur aus wichtigem Grund wieder rauskommt. Aber ganz grundsätzlich kann ich sagen, ich finde es gut, wenn die unternehmerische Entscheidung getroffen worden ist, dass Hunde erlaubt sind, dann Regularien zu schaffen.
Also auf jeden Fall juristischen Rat einholen, gerne wie bereits erwähnt nochmal unsere Folge zum Thema anhören. Und was mir dabei noch einfällt, der Hund kann ja auch hospitieren oder einen Probetag machen.
So wie Nemo hier heute im Studio, ne? Ja, auf jeden Fall Probetag, hospitieren, das ist auch der Tipp, den Bürohund-Experte Markus Bayer gibt.
Unsere Empfehlung ist tatsächlich, bevor der Hund und sein Mensch die Genehmigung bekommen, jetzt mit ins Unternehmen zu kommen, dass die einen Test machen, also eine kleine Prüfung. Also wenn der Mensch des Hundes sagt, komm zu mir, und der Hund dann erstmal 5 Meter weggeht, dann die rechte Pfote hebt und die Mittelkralle zeigt, dann ist das Verhältnis eher nicht so günstig. Wenn das nicht so ist, dann spricht ja eine Menge dafür, dass es funktioniert.
Mehr dazu könnt ihr übrigens nächste Woche in unserer Interviewfolge mit Markus Bayer hören.
Und im besten Fall können die Kolleginnen und Kollegen, die mit Hunden und anderen Tieren bislang nicht so gut klarkamen, auch etwas mitnehmen für außerhalb des Arbeitsumfelds auch, so wie die HR-Verantwortliche der Kanzlei Treuhand Heidelberg, Elena Hess.
Was ich schon gelernt habe, und das klingt für jemand, der Hunde verliebt ist, total verrückt, für mich aber nicht, ist, dass ich eben beobachte, die macht ja auch den anderen nichts, also wird die mir auch nichts machen. Und das nehme ich schon mit in Kontexte, wo es sozusagen Hunde, ich sag mal, im Bekannten- oder Freundeskreis sind.
So, jetzt haben
Was kommt jetzt?
Jetzt haben wir über die Hundehalter gesprochen, über die Arbeitgeber und wenn wir bei Letztgenannten sind, sind wir natürlich auch recht schnell bei Menschen, die ich möglicherweise als Mitarbeiter gewinnen möchte und die es möglicherweise toll finden, dort zu arbeiten, wo auch Tiere willkommen sind. Das kann sich für die Kanzlei positiv auswirken, hinsichtlich Fachkräftemangel oder generell als Kanzlei mit tierfreundlichem Image.
Umgekehrt, sage ich jetzt mal, ist es natürlich auch wichtig, dran zu denken, wenn jetzt Hunde in der Kanzlei zum Alltag gehören, dann müssen neue Bewerberinnen und Bewerber darauf hingewiesen werden, damit die sich darauf einstellen können, auch und gerade dann, wenn sie selbst keine Tiere haben.
Wenn jetzt neue Kolleginnen und Kollegen kommen, dann versuchen wir schon auch dran zu denken, das einmal angesprochen zu haben vorher. Und es sind auch vielleicht mal, also mir ist jetzt ein bis zwei Kolleginnen sind mir bewusst, denen es vielleicht ähnlich geht wie mir, für die das aber mit der Beschreibung, wie das abläuft und wie auch Rücksicht genommen wird und wie man sozusagen auch ein bisschen an den Hund herangeführt wird. Und so war das dann nie ein Problem.
Und natürlich, letztlich kannst du dich als Chef auch immer noch weigern, Hunde zuzulassen. Das ist ja dein gutes Recht, also Direktionsrecht, klar, kannst du machen.
Dann werden sich aber die Mitarbeitenden, die die Vorteile von Bürohunden erlebt haben oder erleben wollen, die werden sich vielleicht anderweitig umgucken nach anderen Arbeitgebern. Das Wichtigste aber ist, es darf weder zu Lasten der Menschen noch zu Lasten der Tiere gehen. Man darf die Hunde nicht instrumentalisieren und muss eben auch auf ihre Bedürfnisse achten.
Was heißt das? Es darf für den Hund keinen Stress bedeuten. Das wäre ja nur eine Verlagerung unserer Stresssituation auf den Hund. Und das hat er nicht verdient. Studien zeigen zum Beispiel, dass die Hunde unsere emotionalen Status wahrnehmen und übernehmen. Deswegen kann ich, um den Hund zu schützen, nur jedem empfehlen, bevor du da jetzt mit dem Hund kuschelst, weil du gerade ein beschissenes Telefonat hattest, nicht sofort den Hund dann überfallen und streicheln. Tipp, bring dich erst selbst runter. Entspann selber, atme aus, hör in dich hinein und versuch zu entspannen. Dann bringst du diese eigene Entspannung auch auf den Hund und der boostet diesen Weg nochmal. Wie gesagt, der Hund ist nicht irgendwie eine Pille, die man sich reinpfeift und danach wird wieder alles gut, sondern der Hund ist ein geliebtes Wesen und ein Wesen, was wir so unfassbar wertschätzen müssen.
Neues aus Paragrafenland.
Bundestag und Bundesrat haben den Weg für den Einsatz von Videokonferenztechnik im Gericht freigemacht. Nach einem Einigungsvorschlag des Vermittlungsausschusses wurde nun gesetzlich festgelegt, unter welchen Voraussetzungen eine Videogerichtsbarkeit in der Zivilgerichtsbarkeit und in den Fachgerichtsbarkeiten künftig möglich ist. Demnach müssen sich die Verfahren zunächst grundsätzlich für den Einsatz der Technik eignen. Außerdem müssen Kapazitäten dafür vorhanden sein. Ist beides der Fall, kann der vorsitzende Richter die Videoverhandlung gestatten und anordnen. Verfahrensbeteiligte können dagegen innerhalb von 2 Wochen Einspruch einlegen. Der Bundesrat hatte zum Gesetz zur Förderung des Einsatzes von Videokonferenztechnik in der Zivilgerichtsbarkeit und in den Fachgerichtsbarkeiten im Dezember 2023 den Vermittlungsausschuss angerufen. Den Link zur Beschlussempfehlung des Vermittlungsausschusses verlinken wir euch in den Shownotes.
Hör und weg.
Sag mal, was ich die ganze Zeit jetzt schon fragen wollte, bist du eigentlich auf dem Sprung in den Urlaub
immer,
oder sowas?
Immer, aber wieso meinst du?
Naja, du läufst hier rum mit schulterfreiem Shirt, kurze Hose, Flipflops, man könnte meinen, du startest gleich in die Ferien.
Ist ja auch heiß heute, ne? Ich glaube, es ist heute der heißeste Tag des Jahres bislang. Aber ich, mal abgesehen davon.
Jetzt bin ich gespannt.
War ja auch bald in Urlaub.
Ja, ja. Warte mal, Moment, ich schau mal in deinen Kalender.
Das ist ja Unverschämtheit.
Tja, ich muss dich leider enttäuschen, du hast noch ein paar Tage.
Ja, das weiß ich doch, Mann. Aber ich kann mich ja schon mal darauf einstimmen, es ist auf jeden Fall nicht mehr lang.
Ja, okay, gute Idee. Ich schließe mich direkt an. Dann können wir aber keine Folge produzieren, wenn wir nicht da sind.
Ja, ist auch klar, ne? Aber das ist nicht nur für uns wichtig, sondern, also das mit der Sommerpause, sondern es ist dann auch für euch eine Sommerpause, weil Steuern mit Recht eine Sommerpause macht und damit eine Sendepause bis September. Das heißt, jetzt einmal tief durchatmen für alle und vor allem auftanken. Das wünschen wir euch natürlich auch.
Und nix arbeiten, gell?
Nee, käme ich nicht auf die Idee. Solltet ihr auch nicht tun. Übrigens, ne? Arbeitgeber dürfen ihren Angestellten sogar Mails schicken oder sie möglicherweise auch anrufen.
Aber du musst ja nicht rangehen.
Nee, genau. Du hast nämlich als Arbeitnehmerin und natürlich auch als Arbeitnehmer ein Recht auf Nichterreichbarkeit im Urlaub. Ist das nicht fantastisch?
Also, keine Telefonate beantworten.
Und du bist auch nicht verpflichtet, deine Mails zu checken. Kannst also Rechner auslassen.
Richtig so. Denn, und das muss man auch dazu sagen, wer arbeitet, kann sich nicht erholen. Das gilt nicht nur im Urlaub, das gilt auch für Krankheitsfälle. Und da ist auch die Krankheit egal, auch ein Knochenbruch, da kannst du dich nicht erholen, wenn du arbeitest, auch wenn du nur rumsitzt und trotzdem arbeitest.
Und wenn jetzt, um nochmal auf den Urlaub zurückzukommen, wenn auf Anweisung des Chefs oder der Chefin während des Urlaubs telefoniert, gemailt oder anderweitig gearbeitet wird, dann ist diese Zeit Arbeitszeit. Das bedeutet, das muss regulär bezahlt werden und der Urlaub entsprechend nachgeholt werden. Und das gilt übrigens auch für Führungskräfte, also wenn sie angestellt sind. Allerdings ist das bislang keine EU-weite rechtliche Vorschrift. Das EU-Parlament hat zwar schon vor einigen Jahren entschieden, dass sie ein solches Gesetz auf den Weg bringen wollen, aber die Europäische Kommission, die bisherige, muss man sagen, hat bis dato nichts unternommen.
Aber ich schaffe das auch ohne EU, nicht ans Telefon zu gehen. Nur so manche schafft es vielleicht auch im Urlaub nicht, aufs Arbeiten zu verzichten. Leute gibt's.
Und tatsächlich, du darfst bestimmte Sachen auch machen im Urlaub. Es darf halt nur nicht deine Erholung beeinträchtigen.
Also nix mit Nebenjob, um die Urlaubskasse aufzufüllen?
Wie war das jetzt nochmal mit dem grundsätzlich und mit den Ausnahmen bei den Juristen? Das gilt natürlich auch hier. Also, deklinieren wir das mal durch. Vielleicht trifft ja irgendwas auf dich zu. Jobs, wo du kein Geld bekommst, also irgendwas Ehrenamtliches zum Beispiel, oder du hilfst dem Nachbarn auf dessen Baustelle, keine Ahnung, das ist gar kein Problem. Und wenn du jetzt zum Beispiel, das ist was, was ich mir bei dir jetzt eigentlich ganz gut vorstellen könnte, im Weinberg mitarbeiten möchtest im Urlaub,
ja,
dann kann das ja, das darfst du auch, das kann ja auch ganz erholsam sein.
Nee, im Weinberg sitzen ist noch erholsamer. Wenn man anschließend probieren darf, könnte ich mir das auch vorstellen. Also da würde ich meinem persönlichen Urlaubszweck nicht zuwiderlaufen.
Ich sag ja, passt.
Ja, solche Jobs können dann schon fast erholsam sein.
Und danach bist du auch wieder fit für neue Podcast-Folgen. Da bringst du einfach ein paar Trauben mit.
Und wir treten dann hier drauf rum. Hat ja auch was Erholsames, sowas Meditatives. Dann haben wir das Ganze auch hinterher in flüssiger Form und müssen die Brühe nur noch verkehren.
Genau, Matschepampe. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Urlaub und dir natürlich auch.
Das wünsche ich dir auch. Ich wünsche auch euch einen schönen Urlaub und ich wünsche auch mir einen schönen Urlaub.
Und nächste Woche das Interview.
Tatsächlich fragte jemand, Mensch, Herr Bayer, das ist ja total spannend mit dem Thema Bürohund, aber was macht man denn mit dem Bürohund am Wochenende? Und dann habe ich dem dann geantwortet, na, ist ja kein Problem. Am Freitag der letzte Mitarbeitende, der macht den Büroschrank auf, stellt den Hund da rein und am Montag der Erste, der wiederkommt, holt den Hund wieder raus.
Wir reden mit Markus Bayer, Coach und Vorsitzender des Bundesverbands Bürohund.
Über emotionale Überzeugungen, psychische Resilienz auf 4 Pfoten und den Chief Dog Officer.
Das war Steuern mit Recht, der DATEV-Podcast. Ihr könnt uns wie immer abonnieren, teilen, weiterempfehlen, anhören oder im Podcatcher eurer Wahl bewerten.
Ganz wichtig, auch nochmal an dieser Stelle, Steuern mit Recht geht in die Sommerpause. Wir melden uns im September mit neuen Episoden zurück und mit einem Abo verpasst ihr die nächsten Folgen nicht.
Und wenn ihr uns einen Kommentar geben wollt oder ihr habt einen Themenwunsch, dann geht das auch. Schreibt uns einfach unter podcast@datev.de.
Oder ihr hinterlasst uns eine Nachricht auf unserer Mailbox unter der Telefonnummer 0800 082 6782. Ich bin Constanze Elter.
Mein Name ist Carsten Fleckenstein.
Und Captain Nemo war heute auch mit dabei. Wir wünschen euch eine gute Zeit.
Bleibt optimistisch.
Und hört wieder rein.
Steuern mit Recht. Der DATEV-Podcast.
Sag mal, wusstest du eigentlich, dass es seit dem vergangenen Jahr im Bundestag eine Parlamentsgruppe Hund gibt?
Ja, also ich hatte davon gehört, aber ist das jetzt eine neue Fraktion,
ja,
Arbeitskreis?
Und neue Partei.
Was machen die? Machen die was mit Menschen, mit Hunden? Fragen über Fragen.
Na, da haben sich Abgeordnete und auch deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammengetan über fast alle Parteien hinweg. Die wollen Hunde ins Parlament bringen. Also die, nicht, dass die gewählt werden, wäre vielleicht auch cool, aber dafür gibt es dann die Tierschutzpartei. Nee, also dass das künftig erlaubt ist, Hunde mit ins Parlament, ins Gebäude mitzubringen.
Ach, und das ist es noch gar nicht?
Nee.
Sind die auch hinten dran? Aha, wahrscheinlich nur Diensthunde der Polizei,
ja,
oder sowas.
Ja, ja, genau. Und zwar nur die, ne? Also in der Hausordnung des Bundestags steht drin, dass du keine Tiere mit ins Gebäude nehmen darfst.
Naja, ich kann mir gut vorstellen, dass in so mancher Ausschusssitzung helfen könnte, wenn man in der Pause mal mit dem Hund geht.
Oder den anderen mit dem Hund gehen lässt.
Ja.
Obwohl, es kann auch nach hinten losgehen. Kommt der nicht
oder
wieder.
Man kuschelt mit dem Hund, dann ist man auch nicht mehr so gestresst. Oder der Abgeordnete einer anderen Fraktion den Hund eben streicheln darf. Wer weiß, würde vielleicht eine ganz andere Politik bei rauskommen.
Ich würde sagen, man setzt einfach mal die Hunde dahin und schickt die Menschen Gassi. Dann gäbe es vielleicht auch eine andere Politik. Ach, übrigens, auch noch ein wichtiger Punkt, die befassen sich natürlich nicht nur mit dem Let the Dogs In, sondern illegaler Welpenhandel, Anerkennungsregularien für Therapiehunde und, das fand ich ganz witzig, im Bundestag gibt es übrigens auch ein paar...